Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Der römische Kaiser Julius Caesar kam angeblich zur Welt, indem er seiner Mutter aus dem Leib geschnitten wurde. So zumindest berichtet es Plinius der Ältere. Und damit verlieh der antike Herrscher einem medizinischen Eingriff seinen Namen, dem Kaiserschnitt nämlich. Die Rate der Kaiserschnittgeburten hat sich seit den 1990er Jahren nahezu verdoppelt in Deutschland. Woran das liegt, das wollen wir heute klären. Doch zunächst einmal geht es bei uns wieder einmal um das neuartige Coronavirus. Immer wieder müssen sich die Fachleute eingestehen, dass noch deutliche Lücken klaffen im Wissen rund um SARS-CoV-2. Das Virus selbst stellt dabei gar nicht das schwierigste Rätsel dar. Sein Genom ist bekannt, sein Aussehen bis ins kleinste Detail. Wir wissen, wie es sich vermehrt. Die große Unbekannte ist die Reaktion des komplexen menschlichen Immunsystems auf dieses Virus. Wie gelingt es der körpereigenen Abwehr, den Eindringling zu bekämpfen? Einige Erkenntnisse hat mein Kollege Michael Lange zusammengetragen. Michael, wir haben hier schon viel über Antikörper gesprochen. Neben denen gibt es aber auch noch die Immunzellen. Das sind weiße Blutkörperchen, von denen einige gezielt einen Erreger bekämpfen. Wie reagiert denn dieser Teil des Immunsystems auf Coronaviren?
Ja, dieser Teil ist wirklich der wichtigste in der Virusabwehr. Die T-Zellen sind das. Die entscheiden wirklich, wo sitzt der Feind und wie stark wird er bekämpft. Die Antikörper, das sind eigentlich relativ einfache Werkzeuge. Und die T-Zellen und ihre Erkennungsstrukturen, die sind das wichtigste Merkmal. Und Wissenschaftler aus China und Deutschland, die haben sich das jetzt genauer angeschaut und haben eine bestimmte Gruppe der T-Zellen sich angeschaut, die CD4- und CD8-Zellen, und haben entdeckt, dass man aus der Zahl dieser Zellen bei infizierten Personen herauslesen kann, ob diese infizierte Person einen besonders schweren Verlauf hat, also starke Symptome, oder einen eher schwachen Verlauf der Krankheit, also schwache Symptome. Und das lässt sich aus den CD8-Zellen herauslesen. Und das haben sich dann auch noch genauer angeschaut. Das war auch eine andere Studie zusammen mit Forschern aus Bochum und Essen und Duisburg. Und die haben geschaut, ja, wie machen diese T-Zellen das eigentlich? Wie finden die ihr Ziel?
Und was hat diese Untersuchung herausgefunden über diese spezifische Reaktion des Immunsystems auf dieses ganz spezielle Virus?
Ja, sie konnten sagen, an welchem Merkmal erkennt die Immunzelle, dass das Virus was Böses ist, dass hier ein Feind ist, den ich bekämpfen muss. Und das Naheliegendste waren die sogenannten Spike-Proteine. Spike, das steht für Stachel. Das kann man auf den elektronenmikroskopischen Bildern dieser Viren sehr schön sehen. Das sind diese kleinen Erhebungen. Die sehen manchmal auch aus wie eine Krone und deshalb Coronaviren. Und die sind dafür zuständig, dass diese Viren auch in die menschlichen Zellen hineinkommen. Also hat man gesucht, ist das der Feind für das Immunsystem? Ja, es ist der Feind. Die Immunzellen richten sich gegen diesen Stachel. Aber sie haben noch viel mehr gefunden, denn dieses ist nicht das einzige Ziel. Sie haben dann auch noch viele andere Proteine untersucht, die auch als Ziele in Frage kommen.
Also verschiedene Ziele auf dem Virus für das zelluläre Immunsystem. Heißt das dann auch, dass durch diese zusätzlichen Angriffspunkte, sage ich mal, ein besserer Schutz vor dem Erreger besteht?
Das kann man leider nicht unbedingt sagen. Man sieht zwar, dass da eine Aktivierung entsteht. Also die Zellen vermehren sich, die werden aktiv. Und das kann man sehr schön sehen, indem man diese Zellen zählt. Die werden tatsächlich bei stark Infizierten und Menschen mit Symptomen stärker. Also diese Zellen sind hochaktiv. Aber die sind janusköpfig, will ich mal sagen. Das heißt, die haben eine gute Eigenschaft, die bekämpfen die Viren. Aber die haben auch eine schlechte Eigenschaft, die können manchmal auch den eigenen Körper bekämpfen. Und dieses Wechselspiel, das versteht man immer noch nicht genau. Also man muss da wirklich genauer hinschauen. Und eines dieser Ergebnisse, wo die Forscher etwas genauer hinschauen, das ist jetzt besonders interessant. Die haben nämlich gefunden, dass die Spike-Proteine, diese Stachel, nicht einmal die stärkste Reaktion auslösen. Die stärkste Reaktion, ja, verursacht ein anderes Protein auf dem Virus, das ist das Membranprotein, das ist auch an der Oberfläche und darauf reagiert das Immunsystem. Dieses Membranprotein erkennen noch mehr Immunzellen als Feind und reagieren darauf.
Haben sich da die Impfstoffentwickler vielleicht auf das falsche Antigen konzentriert? War das vielleicht ein Fehler, dass man da durch die Suche zu sehr einengt?
Sie haben sich auf das Naheliegende konzentriert und das ist auch richtig. Das heißt, wenn man auf das Spike-Protein zielt, dann trifft man richtig. Aber vielleicht wäre das Membranprotein auch noch besser gewesen. Das wusste man natürlich nicht. Naja, aber jetzt stellt sich die Frage, war es richtig, alles auf eine Karte zu setzen? Das wird die Zukunft zeigen, ob man vielleicht besser auch noch ein anderes Ziel ausgewählt hätte.
Vielen Dank, Michael Lange. Eine kleine italienische Firma mit dem Namen Maker Shaker arbeitet an so etwas wie der Cocktailbar der Zukunft. Sie vertreibt automatische Barkeeper. Die bestehen aus richtigen Industrierobotern, die Getränke mixen können. Für die meisten von uns eher ein Kuriosum. Für Barkeeper hingegen bedrohen diese Maschinen ihren Arbeitsplatz. Doch auch daran hat das Unternehmen gedacht und bietet Hilfe für Menschen an, deren Job durch Automatisierung bedroht ist. Piotr Heller hat nachgefragt, ob das mehr ist als nur ein Marketing-Gag.
Das Interessante an den Barkeeper-Robotern von Maker Shaker ist nicht nur, wie effektvoll sie die Cocktails mixen. Das Konzept soll auch eine recht direkte Interaktion zwischen Mensch und Maschine ermöglichen. Der Roboterarm steht hinter einer gewöhnlichen Bar, über der verschiedene Flaschen hängen. Der Gast tritt heran und wählt über eine App auf dem Smartphone aus, was er trinken will. Das können Klassiker sein, Whisky Sour, Gin Tonic oder auch was ohne Alkohol. Man kann die Zutaten aber auch komplett frei auswählen und deren Mengen bestimmen. Der Roboter füllt sie dann aus den Flaschen in den Shaker und beginnt zu mixen.
That's one of the most selected options.
Das ist die am häufigsten genutzte Option. Irgendwie mögen die Leute es, scheußliche Drinks zu mixen. Das ist schon fast ein Sinnbild für die vierte industrielle Revolution. Wir Menschen konzentrieren uns auf das Kreative und die Maschinen sollen dann herstellen, was wir erdacht haben.
Das ist ein durchweg optimistischer Blick, den Carlo Ratti da hat. Der Mann ist Ingenieur, Professor am MIT und er hat den Barkeeper-Roboter mitentwickelt. Der Begriff vierte industrielle Revolution beschreibt eine nie dagewesene Beschleunigung in der Entwicklung von Robotern, von Automatisierung und von künstlicher Intelligenz. Diese Phase, so glauben manche Ökonomen, beginnt gerade. Und sie könnte zu massenhafter Arbeitslosigkeit führen, wenn die Maschinen immer mehr Jobs übernehmen, die heute noch Menschen machen.
Das Problem sind aber nicht die Roboter per se. Es ist der Übergang, wenn die Arbeitswelt sich zu schnell verändert. Darum haben wir dieses Stipendium gestartet. Wir wollen einen Teil des Gewinns mit den Cocktailrobotern dafür nutzen, Menschen fortzubilden.
Menschen, deren Job durch die Automatisierung bedroht ist. Der Plan ist folgender. Die Firma legt für jeden verkauften Roboter $1.000 zurück. Da so eine Maschine gut $100.000 kostet, ist das etwa 1% des Umsatzes. Dieses Geld bekommt dann eine Person für ihre Fortbildung. Der erste Empfänger, Brian Townsell aus dem US-Bundesstaat New York. Wie die meisten aus seiner Familie arbeitete der 50-Jährige lange in der Gastronomie. Jetzt wird er mit dem Stipendium eine Brauereiausbildung machen. Bald sollen weitere Stipendiaten hinzukommen, auch in Europa. Carlo Ratti sagt, dass er damit ein Zeichen setzen will.
Die Botschaft ist wichtig. Ja, unsere Gesellschaft wird mehr und mehr automatisiert. Wir werden Jobs verlieren. Aber wenn wir uns auf zwei Dinge konzentrieren, erstens auf Umverteilung, wie können wir alle von der Automatisierung profitieren, und zweitens auf den Übergang, wie können wir uns als Menschen fortbilden für neue Jobs, dann steht uns eine Zukunft voller Möglichkeiten bevor.
Carlo Ratti ist nicht der Erste mit dieser Idee. 2017 debattierte das Europäische Parlament über eine Robotersteuer, um die Fortbildung von Menschen zu finanzieren, die von Robotern aus dem Arbeitsmarkt gedrängt wurden. Doch die EU-Abgeordneten lehnten die Idee ab. Manager wie Bill Gates oder der Postchef Frank Appel äußerten derweil ähnliche Forderungen.
Bislang wurde nur darüber gesprochen, aber noch nichts in die Tat umgesetzt. Wir haben jetzt die Initiative ergriffen. Wir starten etwas Kleines, aber es ist etwas Konkretes. Und wir werden sehen, wohin es führt.
Es ist tatsächlich ein kleines Projekt. Die Firma ist bislang ein Start-up und hat erst ein gutes Dutzend Roboter verkauft. Mit dem Umsatz daraus wird man keine Arbeitermassen umschulen. Aber es geht schließlich um das Zeichen. Und so wie die Barkeeper-Maschine mit ihren Roboterarmen eine Art Performance ist, um den Menschen intelligente Maschinen näher zu bringen, kann man auch das Stipendium als eine Art Performance sehen. Nämlich eine, die der Gesellschaft zeigt, auf welchen Umwegen sie von den Maschinen profitieren könnte.
Piotr Heller war das über die Konkurrenz zwischen Mensch und Maschine in der Cocktailbar. Der Kaiserschnitt ist weltweit die häufigste Operation bei Frauen mit steigender Tendenz. In Deutschland wird mittlerweile bei fast jeder dritten Geburt das Skalpell gezückt. und möglicherweise sogar häufiger, als es eigentlich medizinisch sinnvoll wäre. Das könnte auch daran liegen, dass es bis jetzt noch keine Leitlinie gab, in welchen Fällen der Kaiserschnitt geboten erscheint. Aber heute nun wurde eine sogenannte S3-Leitlinie veröffentlicht, die in Zukunft den Gynäkologen helfen soll, die richtige Entscheidung zu treffen. Christine Westerhaus hat sich darüber informiert.
Ein Kaiserschnitt kann für ein Baby lebensrettend sein, zum Beispiel wenn sich die Plazenta vorzeitig löst oder die Herztöne des Kindes unter der Geburt schwächer werden. Doch immer häufiger wissen Mütter schon, bevor die Wehen einsetzen, auf welchem Weg ihr Kind zur Welt kommen wird. Zum einen empfehlen die meisten Ärzte bei Mehrlingsgeburten oder einer Beckenendlage einen Kaiserschnitt. Doch immer häufiger entscheiden sich Frauen auch bei einer ganz normalen Schwangerschaft für eine Schnittentbindung. Darauf deuten zumindest die Zahlen hin. Denn während 1991 nur etwa jedes sechste Kind per Kaiserschnitt zur Welt kam, war es 2018 fast jedes dritte Baby. Auffällig ist auch, dass die Häufigkeit der Kaiserschnitte in den deutschen Geburtskliniken extrem unterschiedlich ist. Während in manchen Krankenhäusern nur jede zehnte Frau per Kaiserschnitt entbindet, sind es in anderen Kliniken fast 70%. Gleichzeitig zeigt die Statistik, dass Geburtsstationen mit vielen Geburten eine niedrigere Kaiserschnittrate haben als Kliniken mit weniger Geburten. Eine geplante Schnittentbindung gilt oftmals als medizinisch unbedenklich und sicherer für Mutter und Kind als eine vaginale Geburt. Doch es gibt Studien, die Zweifel wecken. Sie zeigen, dass schnittentbundene Kinder später im Leben ein erhöhtes Risiko haben, Asthma oder Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Andere Untersuchungen geben Hinweise darauf, dass diese Babys nach einem Kaiserschnitt länger brauchen, eine stabile Bakteriengemeinschaft in ihrem Darm zu etablieren als vaginal entbundene. Und auch für die Mütter ist das Risiko für bestimmte Komplikationen erhöht. Auf der anderen Seite gibt es Vorteile. Nach einem Kaiserschnitt leiden Frauen seltener an Inkontinenz. Es ist ein planbarer Routineeingriff, der von den Krankenkassen auch noch besser bezahlt wird als eine vaginale Geburt. Doch wann sollten Gynäkologen einer Schwangeren einen Kaiserschnitt empfehlen und wann nicht? Darüber gibt es unter Medizinern unterschiedliche Ansichten. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, DGGG, hat deshalb jetzt eine S3-Leitlinie zum Kaiserschnitt entwickelt, die heute veröffentlicht wird. Darin haben die beteiligten Mediziner das Wissen zusammengetragen, das über die Vor- und Nachteile eines Kaiserschnitts bekannt ist. Solche Leitlinien helfen Medizinern dabei, Patientinnen und Patienten einheitlicher und besser beraten zu können.
Soweit Christine Westerhaus zur neuen S3-Leitlinie für den Kaiserschnitt. Und S3, das bedeutet, dass sie höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen muss. 18 Fachgesellschaften und andere Institutionen aus der Medizin waren an der Erstellung des Papiers beteiligt, unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Dort hatte Professor Frank Luven die Zügel in der Hand vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Er ist der Koordinator des Papiers. Und vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, was denn die Motivation war für diese neue Leitlinie.
Wir haben 2014, 2015 festgestellt, dass die Kaiserschnittraten in Deutschland kontinuierlich weiter steigen. Und gleichzeitig mussten wir feststellen, dass dadurch die geburtshilfliche Versorgung nicht besser, sondern schlechter wurde. Frauen und Kinder profitieren nicht prinzipiell von einem Kaiserschnitt, sondern gegenteilig, die Erkrankungsraten erhöhen sich. Also mussten wir klären, was sind die Gründe für uns in Deutschland und wo können wir am besten angreifen, um hier wieder in einen Bereich zu kommen, der medizinisch nachvollziehbar ist.
Ist Ihrer Meinung nach denn die Rate an Kaiserschnittgeburten in Deutschland zu hoch? Also immerhin kommt ja rund jedes dritte Kind auf diese Weise zur Welt.
Das ist einer der Punkte, den wir zu überprüfen hatten. Es mag ja sein, dass tatsächlich 30 oder 32% der Kaiserschnittrate medizinisch begründbar wären. Dann wäre auch die Kaiserschnittrate nicht zu hoch. Wir mussten aber feststellen, dass in einigen Bereichen eine erhöhte Kaiserschnittrate so medizinisch nicht zu rechtfertigen ist. Und genau das ist dann Aufgabe einer solchen Leitlinie, so etwas herauszufinden und dann gleichzeitig Handlungsempfehlungen, die wissenschaftlich basiert sind, dann eben auch den Patientinnen und den Ärztinnen und Ärzten und Hebammen an die Hand zu geben.
Kann man denn da einen Prozentsatz angeben? Also welcher Anteil der Schnittgeburten in Deutschland erfolgt tatsächlich aus zwingenden medizinischen Gründen?
Wenn man unterteilt, es gibt ja zwei Wege in den Kaiserschnitt. Der eine Weg ist, er wird direkt so geplant und durchgeführt. Und der andere Weg ist, unter einer normalen Geburt ergibt sich dann die Situation, dass Mutter oder Kind doch von einem Kaiserschnitt profitieren könnten. Und diese Leitlinie bezieht sich auf Gründe, die angeführt werden für einen geplanten Kaiserschnitt. Und beim geplanten Kaiserschnitt finden wir in einem Viertel aller Fälle als Begründung, dass ein Kaiserschnitt in der vorangehenden Schwangerschaft schon durchgeführt worden war. Diese Zahl ist deutlich zu hoch im internationalen Vergleich. Und wenn man da sehr genau nachschaut, dann ließe sich hier schon die Rate zumindest um ein Drittel reduzieren. Ein zweiter Grund, warum die Kaiserschnittrate so hoch ist, ist die Position des Kindes in der Gebärmutter als Beckenendlage oder wenn Zwillinge vorliegen. Und auch hier müssen wir feststellen, die Rate an Kaiserschnittgeburten in diesen beiden Situationen ist in Deutschland deutlich zu hoch. Und auch das haben wir sehr genau untersucht und entsprechende Handlungsempfehlungen dazugegeben.
Was weiß man denn bisher über die Spätfolgen, über die Langzeitfolgen solch einer Kaiserschnittgeburt?
Also zunächst einmal weiß man, wenn man Mutter und Kind nun getrennt betrachtet und natürlich auch sich konzentriert auf gesunde Frauen und gesunde Kinder, dann sehen wir, dass Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, häufiger anschließend noch Atem- und Anpassungsstörungen haben und auf Kinderintensivstationen behandelt werden müssen, auch häufiger noch Infektionsprobleme haben. Spätfolgen sind für die Mütter wiederum, dass in der Folgeschwangerschaft durchaus auch entstehen kann, dass Zusatzkomplikationen dann in der nachfolgenden Schwangerschaft auffällig werden. Das bezieht sich darauf, dass der Mutterkuchen in die Gebärmutterwand einwandern kann oder vor dem Ausgang, vor dem Muttermund dann liegt. Plazenta previa ist da der Fachbegriff. Diese Komplikationen sehen wir deutlich gehäuft bei Frauen, die in der vorangegangenen Schwangerschaft schon einen Kaiserschnitt hatten. Und für die Kinder resultiert, das ist besonders spannend, das wissen wir seit etwa 10 Jahren und es hat sich in allen Studien weltweit gezeigt, dass leider auch die Kinder von einem Kaiserschnitt in den Langzeitfolgen nicht prinzipiell profitieren, sondern im Gegenteil eine höhere Rate an allergischen Erkrankungen entsteht, auch an Typ 1 Diabetes, an Autoimmunerkrankungen, also durchaus Komplikationen, die wir zunächst einmal gar nicht vermutet hatten, noch vor 10 Jahren und die wir momentan registrieren müssen und die auch wissenschaftlich natürlich wichtig und interessant sind.
Was glauben Sie, wie dürfte sich denn die Rate der Kaiserschnittgeburten in Deutschland durch diese neue Leitlinie ändern?
Zum Glück, im Rahmen dieser Erstellung dieser Leitlinie haben wir natürlich häufig schon darüber berichtet und auf vielen Kongressen darüber berichtet, wie die wissenschaftliche Evidenz tatsächlich ist. Und das hat bereits dazu geführt, dass die Kaiserschnittrate sich in den letzten 2-3 Jahren nicht noch weiter erhöht hat. Wir müssen aber auch realisieren, dass natürlich dadurch, dass schon so viele Kaiserschnitte stattgefunden haben, die Zahl der Frauen, die mit, so nennt man das dann, Status nach Kaiserschnitt wieder in eine Schwangerschaft gehen, erhöht ist. Und das erhöht wieder die Rate an Kaiserschnitten. Das heißt, das ist ein Prozess, der wird jetzt lange brauchen, bis er tatsächlich auch zu einer deutlichen Verminderung nochmal führt. Das heißt, wir sind schon glücklich, wenn wir in den nächsten Jahren die Zahl der Kaiserschnitte zunächst einmal halten können, wenn die nicht weiter steigt. Sie wissen vielleicht, dass in Italien, in der Türkei die Kaiserschnittrate bei 50-60% liegt, also nochmal vielfach höher als in Deutschland. Wenn wir dann es in den kommenden Jahren auch noch schaffen, die Kaiserschnittrate wieder in einen Normalbereich zu senken, dann wäre das schon ein großartiger Schritt nach vorne.
Sagt Professor Frank Luven, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Lennart Pyritz.
Auch abgelegene Gebiete sind nicht sicher vor Mikroplastikverschmutzung. Mehr als 1000 Tonnen der winzigen Kunststoffpartikel setzen sich jedes Jahr in Nationalparks und Schutzgebieten im Westen der USA ab, nachdem sie durch Wind und Regen dorthin transportiert wurden. Diese Schätzung präsentiert ein Forschungsteam im Fachjournal Science. Das entspreche etwa 120 bis 300 Millionen Plastikwasserflaschen, schreiben die Autoren. Die Studie zeigt, dass der atmosphärische Transport einen wichtigen Mechanismus bei der globalen Verteilung von Mikroplastik darstellt. Die Autoren hatten über 14 Monate in 11 Schutzgebieten regelmäßig die Beschaffenheit der bei nassem und trockenem Wetter abgelagerten Plastikteilchen untersucht. Sie stammen offenbar vor allem aus Kleidungsstücken und Industriematerialien. Uralte Fußspuren könnten von zweibeinig laufenden Krokodilvorfahren stammen. Sie wurden in Südkorea entdeckt und stammen offenbar aus der frühen Kreidezeit. Im Fachmagazin Scientific Reports ordnet ein Forschungsteam die Spuren einem bislang unbekannten Vertreter der Krokodilomorpha namens Batrachopus grandis zu und damit einem Vorfahr heute lebender Krokodile. Die Fußabdrücke sind 18 bis 24 Zentimeter lang, was den Autoren zufolge auf eine Körperlänge von bis zu 3 Metern hinweist. Die Abdrücke wurden von den hinteren Gliedmaßen verursacht und es gibt keine Hinweise auf Spuren der Vorderfüße. Die Forschenden vermuten daher, dass die Tiere auf 2 Beinen liefen. Ein Gangbild, das bei Spuren von Vertretern dieser Familie bislang nicht beobachtet wurde. Wenn sich Otterpopulationen erholen, bringt das mehr Nutzen als Kosten. Seeotter wurden fast ausgerottet. Seit den 1970ern erholen sich die Bestände entlang der östlichen Küste des Nordpazifiks aber wieder. Das bedeutet zwar kommerzielle Verluste für die lokale Muschel- oder Krebsfischerei, die Vorteile könnten diese Einbußen aber auf lange Sicht um bis zu etwa 30 Millionen Euro pro Jahr überwiegen. Das schreiben Forschende im Fachblatt Science. Sie haben anhand der Verhältnisse an der Westküste von Vancouver Island ein Modell entwickelt, das die wirtschaftlichen Einbußen durch das Erstarken der Population mit langfristigen Vorteilen verrechnet. Dazu zählen Zuwächse im Ökotourismus und gesündere Seetangwälder, die wiederum Kohlenstoff binden und Fische beherbergen. Guppies verhalten sich wie Stierkämpfer. Guppies nähern sich manchmal Fressfeinden wie Hechtbuntbarschen, um herauszufinden, ob diese gerade hungrig sind. Im Fachjournal Current Biology beschreiben Forschende, dass die kleinen Fische dabei ihre Fluchtchancen offenbar erhöhen können, indem sie die Aufmerksamkeit der Raubfische gezielt beeinflussen. Sie färben ihre Iris schwarz, wodurch die Augen auffällig werden. Das veranlasst die Buntbarsche, bei einem Angriff eher den Kopf der Guppies anzusteuern, mit dem diese dann im letzten Moment blitzschnell ausweichen, bevor sie flüchten. Experimente zeigten, Guppies, die ihre Iris schwarz färbten, hatten knapp 40% mehr Erfolg bei der Flucht als solche mit normaler Augenfärbung. In Afrika beschleunigt sich die Corona-Ausbreitung. Auf dem Kontinent wurden laut WHO inzwischen mehr als 200.000 nachgewiesene Corona-Fälle verzeichnet. Zudem seien mehr als 5.600 Menschen gestorben. Den Angaben zufolge ist Südafrika mit 25% der Fälle am stärksten betroffen. Mehr als 70% der Todesfälle gäbe es in nur 5 Ländern: Algerien, Ägypten, Nigeria, Südafrika und im Sudan. Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich bislang relativ langsam auf dem Kontinent verbreitet und die Gesamtzahl ist im Vergleich zu anderen Regionen noch gering. Das Tempo der Ausbreitung werde aber immer schneller. Demnach hat es 98 Tage gedauert, bis 100.000 Menschen nachweislich infiziert waren, aber nur weitere 18 Tage bis zur 200.000-Marke.
Sternzeit, 12. Juni. Sterne funkeln, Planeten nicht. Im Laufe der Nacht sind der Mond, tausende Sterne und 4 Planeten am Himmel zu sehen. Den Mond erkennen alle. Und um Planeten und Sterne zu unterscheiden, gilt die alte Faustregel: Sterne funkeln, Planeten nicht. Das ist gut bei hellen Sternen zu beobachten, etwa bei Vega hoch im Südosten. Wenn das Licht des Sterns durch die Erdatmosphäre läuft, durchquert es Blasen unterschiedlich warmer Luft. An der Grenze dieser Blasen wird der Lichtstrahl des Sterns immer ein wenig anders gebrochen. Das Sternlicht läuft nicht perfekt gerade, sondern auf einem Zickzackkurs. Weil die Atmosphäre ständig in Bewegung ist und wärmere Luft aufsteigt, während kühlere absinkt, ändert sich der Lauf des Strahls viele Male pro Sekunde. So trifft das Sternlicht unser Auge immer aus einer minimal anderen Richtung, was wir als Funkeln wahrnehmen. Es hat nichts mit den Sternen zu tun, sondern ist allein ein Effekt unserer Atmosphäre. Zwar läuft auch das Licht der Planeten durch die Blasen in der Lufthülle, doch von Jupiter, Saturn, Mars und Venus, die im Laufe der Nacht tief am Süd- und Osthimmel zu sehen sind, erreicht uns nicht nur ein Lichtstrahl, sondern ein ganzes Lichtbündel. Die Brechung an den Luftblasen ist in der Regel nicht stark genug, um das Planetenlicht komplett von seiner Bahn abzubringen. Das Lichtbündel eines Planeten läuft also im Wesentlichen gerade durch die Atmosphäre. Allenfalls am Rand franzt es etwas aus. Fazit: Vega und die anderen Sterne funkeln etwas, Jupiter und die übrigen Planeten leuchten dagegen immer schön gleichmäßig.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der heutige Tag gegen Kinderarbeit und was ein Lieferkettengesetz bewirken könnte.